Ja, liebe Geschwister, auf Arbeit muss ich manchmal rausfinden, wie lange Dinge halten, bis sie kaputt gehen. Das sind meist Dinge, die sich andere ausgedacht haben. Und vor einiger Zeit zum Beispiel sollte ich einen Nachweis liefern für eine sehr große sogenannte Umformmaschine, ungefähr so groß wie ein zweistöckiges Einfamilienhaus mit Keller. Und die sollte mindestens 25 Jahre ihren Dienst tun, ohne vorher kaputt zu gehen. Diese Maschine, diese Presse, sollte 25 Jahre Autoteile herstellen können. Und in dieser Zeit hätte sie 200 Millionen Hübe, so nennt sich das bei Pressen, gemacht. Also 200 Mal auf und zu, oder besser gesagt 200 Millionen Mal auf und zu. Und vor 20 Jahren konnte man das noch nicht so genau im Voraus berechnen. Die alten Maschinen haben aber trotzdem ihre Zeit gehalten. Man hat damals einfach alles ein bisschen großzügiger ausgelegt. Und wenn der Ingenieur was leicht überdimensioniert, dann sagt er, da bin ich auf der sicheren Seite. Heute ist das nicht mehr so. Oder zumindest ist es seltener, weil sich das keiner mehr leisten kann. Und durch schnelle Computer, durch Werkstoffforschung kann man heute viel besser und genauer berechnen als damals. Und genau aus diesem Grund hält alles nur noch so lange, bis die Garantiezeit vorbei ist. Wer will schon, dass seine Produkte ewig halten? Das ist nicht gut fürs Geschäft. Wie auch immer, im Fall der Presse hatte der Kunde von uns eine Maschine gefordert, die sehr lange hält. Und ich will es kurz machen, der erste Entwurf der Maschine hätte nach meiner Berechnung nicht mal die Hälfte gehalten. Auch beim besten Willen nicht. Und wir durften aber nicht nur meckern, sondern wir mussten einen Vorschlag machen, wie man die Lebensdauer eben verdreifachen könnte. Mehrere Wochen hat es gedauert und schließlich haben wir es hinbekommen. Unter vielen Kompromissen. Und davon bin ich mittlerweile geprägt. Meine Wahrnehmung für Schwachstellen ist dadurch sehr viel wacher geworden, egal wo und für was. Der Verfall geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Und mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich dran denke, wie gerade meine 5 Jungs mit ihren Sachen umgehen. Heutzutage, wo alles so hinfällig ist. Und ständig bin ich am Reden, dass sie die Sachen nur so benutzen sollen, wie es gedacht ist. Die Konstrukteure haben sich ja was dabei gedacht. Bestimmungsgemäß gebrauchen nennt man das. Alles andere verkürzt die Lebensdauer oder es droht sogar Schaden für alle Beteiligten. Die Polstermöbel sind eben keine Trampoline, Blockflöten keine Hiebwaffen und Sandschaufeln keine Brecheisen. Früher haben die Sachen eher noch einen gewissen Missbrauch toleriert, aber heute nicht mehr. Alles hat seine Bestimmung und Eignung. Mehr denn je. Jeder weiß das eigentlich. Keiner widerspricht da oder würde das anzweifeln. Aber das betrifft nur das Materielle. Was aber ist mit den Menschen? Kann der Mensch Schaden nehmen durch Missachtung seiner Natur? Ist es einerlei, wenn Frauen Männerarbeit tun sollen? Oder ist es förderlich für Kinder in Homo-Ehen aufzuwachsen? Ist es sinnvoll, wenn eine Mutter arbeiten geht und ihr Lohn fast 1:1 für die Fremdbetreuung ihrer Kleinkinder wieder drauf geht? Und die Kinder ohne Mutter aufwachsen? All das ist in unserem Land anerkannt und wird hofiert. Und wer dem öffentlich widerspricht, wer dort ein bestimmungsgemäßes Verhalten anmahnt, über den ergießt sich der sogenannte mediale Jauchekübel. Geschlecht sei ein soziales Konstrukt, hat das Ministerium für Wahrheit festgelegt. Und Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke, Manche vielleicht kennen diese Sätze. Aber egal, welche Perversionen, welche Verdrehung man uns einreden will, trotzdem behält alles seine Bestimmung und Eignung. Die Schöpfung wird auch dadurch nicht anders. Und deshalb wird sie Schaden nehmen. Wer da am Werk ist, brauche ich euch wohl nicht zu verraten. Ich kann sagen, wie lange eine Maschine leben wird. Und ich kann eine Maschine so gestalten, dass sie bei bestimmungsgemäßer Nutzung ihr geplantes Alter erreichen wird. Und mich beschleicht ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich mit ansehen muss, wie in der Politik das rot-grüne Geschmeiß aus Perversen, Pädophilen und Menschenhassern die Schöpfungsordnung in den Dreck zieht. Gott hatte alles sehr gut gemacht. Und wenn ich mir die Schöpfung ansehe, dann erkenne ich darin einen so gewaltigen Genius, dass ich mich schäme, dass ich mich so klein fühle, unbedeutend, gering und unfähig. Alles in der Schöpfung hat seine Bestimmung und seine Eignung auf so geniale Weise. Schauen wir nur auf unser Herz. Selbst die weniger starken Herzen, die halten 10-mal mehr Schläge aus als diese riesige Maschine, von der ich euch erzählt habe. Wenn es einen Beruf gibt, bei dem man Demut lernen kann, dann den des Konstrukteurs. Dort bekommt man den Hauch einer Ahnung von der unfassbaren Größe unseres Herrn. Und ich sage manchmal, unser Herr war ja Konstrukteur, ehe er Zimmermann gelernt hat. Selbst der Atheist unter den Ingenieuren weiß, dass die Schöpfung in ihrer Genialität nicht mal ansatzweise von uns Menschen erreichbar ist. Nicht mal im Ansatz. Mehr als 2000 Millionen Herzschläge ein Menschenleben lang. Ohne Pause, ohne Wartung, ohne Reparatur. Meistens jedenfalls. Unnachahmlich. Nicht mal die Chinesen können das nachbauen. Und das ist nur ein Beispiel unter unzähligen. Unser Herr. Und es gibt keinen, dem ich mehr vertrauen würde als ihm. Die ganze Schöpfung zeugt davon, dass man sich auf ihn verlassen kann. Wenn er mir raten würde, irgendwas so und so und nicht anders zu tun, ich müsste ein Idiot sein, wenn ich das nicht beachten würde. Ihn würde ich fragen. Er weiß es am besten. Beziehungsweise er ist der, der überhaupt was weiß. Er weiß, was gut ist für seine Schöpfung und was nicht. Aber warum erzähle ich euch das? Wenn ich meine 5 Jungs, oftmals mit weniger zarten Worten, zum bedachten Umgang mit den Dingen mahne, so möchte ich heute versuchen, euch mit umso einladenderen Worten zu ermuntern. Was ihr jetzt noch hören werdet, soll ein Hymnus sein auf die Krone der Schöpfung, die Frau, die finale Kreation unseres Herrn, sein Spätwerk, könnte man fast sagen. Und an 3 Textstellen möchte ich euch ein paar Gedanken zu diesen wunderbaren Geschöpfen mitteilen, zu ihrer Bestimmung und wie Gott sie dazu begabt hat, einem Loblied auf ihre Tugenden und als drittes und letztes, auf welchem Weg dieses Wissen über die Generationen hinweg wieder überliefert werden sollte. Und den ersten Teil möchte ich besonders uns Männern mit einem Ausrufezeichen versehen. Was sagt Gott zur Bestimmung der Frauen, zu ihrem Auftrag, zu ihrer Lebensaufgabe innerhalb der Menschheit? Also nicht in Bezug auf Gott, das soll heute nicht Thema sein, sondern in Bezug zur Familie und zum Mann. Und als eine, ich will mal sagen, illustre Einstimmung darauf, wollen wir eine ganz kurze Szene aus einem relativ alten Film von 1976 ansehen. Es ist nur eine Minute lang, braucht keine Angst haben. Gezeigt wird dort ein kurzes Zwiegespräch über Frauen zwischen Vater und Sohn. Der Sohn, Börge heißt er, der soll seine Freundin heiraten, weil die schwanger von ihm ist. Und ich glaube, diese kurze Szene trifft genau den Punkt, worum es mir im ersten Teil geht. Auch wenn der Film eine weltliche Komödie ist, wird hier in brillanter Art auf vielleicht unbewusste Wahrheiten hingewiesen. Bitte Film ab. Vielleicht könnt ihr das Licht noch ausmachen, da sieht man es besser. Und schön laut drehen, der Text ist das Wichtige.
Also, willst du damit sagen?
Also,
ich wollte gerne mal mit dir reden.
Mach es doch.
Danke. Ja, mein Kind, du bist ja eigentlich fast erwachsen.
Willst du jetzt von den Bienen und Schmetterlingen anfangen, oder?
Nein, 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 das geht wie von selber. Das, was dann später kommt, das ist das Schwere. Versteh mich recht. Frauen sind ganz anders, als man so denkt. Sie sind auch anders, als sie selber denken, was besonders Verheiratete betrifft. Erst dann wird es bitter ernst. Verstehst du? Man kann im Grund mit ihnen nicht normal reden, so wie wir beide jetzt ganz offen. Nein, sie, du glaubst manchmal, sie hören überhaupt nicht zu. Es ist doch zwecklos, wenn man sich bemüht, zu verstehen, was sie sagen, wenn es bei ihnen um Verstand gehen soll.
Aber mit Vieh ist es wirklich nicht so.
Wie? Ja, ja, mag sein.
Sie ist großartig.
Ja.
Und so Schmuck.
Ja.
Vieh ist in Ordnung.
Ja, sie ist schon in Ordnung. Und weißt du was?
Nein.
Deine Mutter auch. Deine Mutter ist auch in Ordnung. Sie ist großartig und auch so Schmuck. Sie ist unbegreiflich. Und sie hat ständig recht. Ständig. Man muss nur auf sie hören und dann auch tun, was sie gesagt hat.
Willst du damit sagen, wenn wir beide ledig bleiben, du es ausbaden musst?
Ich fürchte, ja. Was bleibt mir übrig?
Ich heirate.
Danke, Börje.
Das ist ja herrlich, nun geht alles in Ordnung.
Na endlich, jetzt fangen wir aber mal an.
Tja, wenn das so leicht wäre.
Ja, ich habe diesen Film aus der Olsen-Bande-Reihe sicher mindestens 5 Mal schon gesehen. Als Kind in der DDR, als Jugendlicher und auch als Erwachsener. Aber gerade diese Szene ist mir erst beim letzten Mal aufgefallen. Warum wohl? Ganz einfach, weil ich erst zu diesem Zeitpunkt selber genügend Eheerfahrung hatte. Und man kann ja herzlich lachen bei dieser Szene, das habt ihr ja auch gemacht. Viele von euch kennen ja sicher auch die Mutter, von der hier gesprochen wird, die Yvonne und ihre Art. Wer sie aber nicht kennt, macht auch nichts. Sie ist jedenfalls eine Frau, die man als resolut bezeichnen könnte. Und ich vermute, dass eine Vielzahl der Ehen, wenn nicht sogar die Mehrzahl dieser klischeehaft überzeichneten Ehe, zumindest ähnlich sind. Die Filmautoren würden ja kaum solche Charaktere zeichnen, wenn sie nicht davon ausgehen würden, dass die Zuschauer das nachvollziehen können. Und der erste, heute wichtige Text steht im 2. Schöpfungsbericht. Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 18, möchte ich lesen. Und dort steht: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Weiter Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Soweit erstmal. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Man könnte auch übersetzen, und er nahm ihm eine Seite und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Man könnte also sagen, meine Frau im übertragenen Sinne war ein Teil von mir. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Meine Frau ist also wieder ein Teil von mir geworden. Aus der Einheit schafft Gott eine Zweiheit. Und diese zwei streben danach ihr Leben lang, die Einheit wieder zu erlangen. Nach der jüdischen Überlieferung ist das das Urprinzip der gesamten Schöpfung. Die Vereinigung von Mann und Frau, die irdische Vereinigung. Und das Vorbild auf die schließlich himmlische Wiedervereinigung der Brautgemeinde mit dem Schöpferbräutigam, unserem Herrn. Nachdem der Mensch von Gott getrennt wurde, seitdem hat er eine innere Leere, die nach Erfüllung sucht. Die Sehnsucht, die Einheit mit dem Schöpfer wieder zu erlangen. Das Sehnen der Getrennten nach Wiedervereinigung. Die ganze Bibel spricht davon. Und in der Predigtvorbereitung musste ich an ein Bild von Gustav Klimt denken. Das heißt, die Erfüllung. Ein Mann, der sich seiner Frau zuneigt, sie umfängt. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Mehr noch, sie liegt in seinen Armen. Deshalb heißt dieses Bild die Erfüllung. Mein Herr hat meine Seite genommen, einen Teil von mir. Wunderbar veredelt zu einer Frau, hat er sie mir zur Wiedervereinigung zurückgegeben. Ich will ihm eine Hilfe machen, hat er gesagt. Die ursprüngliche Hilfe Gottes an den Menschen manifestiert sich in der Frau. Gott hilft mir in meiner Frau. Durch meine Frau, die er mir an meine Seite stellt, an meine rechte Seite. Wenn Gott mir hilft, dann durch meine Frau. Ich muss euch was gestehen. Ich habe es eigentlich schon von Anfang an irgendwie geahnt. Es war mir aber bisher noch nicht bewusst geworden. Frauen sind vom Herrn übernatürlich begabt. Der Volksmund spricht zum Beispiel von weiblicher Intuition. Und eigentlich kennt das ja jeder irgendwie. Woran ich aber noch nicht gedacht hatte, aus welcher Richtung das kommt. Welche Absicht und vor allem, dass da eine Absicht dahinter steht. Mir war nicht bewusst, wer da dahinter steht und dass da die Hand des Schöpfers im Spiel ist. Und es ist wunderbar, wie er mir durch sie hilft, wie ich das erfahren habe. Meine Frau rät mir im Auftrag des Herrn und sie macht mich aufmerksam im Auftrag des Herrn. Und sie redet mir oft genug ins Gewissen im Auftrag des Herrn. Meine Frau ermuntert und ermutigt mich im Auftrag des Herrn. Und manchmal tritt sie mich auch in meinen trägen Hintern im Auftrag des Herrn. Meine Frau zügelt mich im Auftrag des Herrn und sie bringt mich wieder auf den Boden der Realität. Im Auftrag des Herrn. Und speziell meine Frau mahnt mich oft zu Konsequenz und Güte bei der Erziehung unserer Kinder im Auftrag des Herrn. Meine Frau ist mir eine wunderbare Hilfe im Auftrag des Herrn. Und ich will sie lieben dafür. Ich will sie nähren und pflegen. Und ich bin dankbar, was mir Gott in ihr für ein Geschenk gemacht hat. Der Herr hat sie dazu geschaffen und bestimmt, mir zu helfen. Und dazu ist sie von ihm übernatürlich begabt. Und das meine ich genau so, denn das Denken und Argumentieren von Frauen erscheint uns Männern oft wenig rational, für uns unverständlich, irgendwie unlogisch. Frauen handeln eben intuitiv. Das Lexikon umschreibt diesen Begriff Intuition als Eingebung, ahnendes Erfassen. Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte zu erlangen, ohne bewusste Schlussfolgerungen. Und wenn das Handeln ohne Ratio geschieht, aber sich trotzdem als richtig erweist, dann kann das nur für meine Begriffe übernatürlich sein. Und seit mir dieser Vers des Schöpfungsberichts so bedeutend geworden ist, sehe ich meine Frau in einem ganz anderen Licht. Und ich möchte bei euch Ehemännern dieses Bewusstsein ebenso wecken, wenn das nicht sowieso schon bei euch so ist. Der Herr hat die Frau nicht dazu bestimmt, uns zu beherrschen. Wohl aber Ratgeberin, Mahnerin und oft auch Antrieb zu sein. Sie handelt in seinem Auftrag und in ihrer Bestimmung. Und wenn Gott sagt, ich will, dann hat das immer eine entscheidende Bedeutung. Und wenn Gott die Frauen als Hilfe schaffen wollte, dann sind sie eine Hilfe. Dann brauche ich nach keiner besseren Ausschau halten. Ich kann diese amüsante Szene von vorhin im Film gut nachvollziehen. Man braucht nur zu machen, was sie sagen, und alles wird gut. Ich bin dabei, diese Lektion zu lernen. Und ich denke, niemand von euch braucht mich dafür vielleicht zu bedauern. Denn das Vorankommen dadurch auf dem schmalen, steinigen Weg, das bestätigt mich darin. Ich will mir in Zukunft das Widerstreiten sparen, wenn ich mal wieder ihre Ansichten als unlogisch und irrational empfinde, weil ich jetzt weiß, dass ihr Gott Recht geben wird, weil sie in seinem Auftrag handelt. Das sagt mir sein Wort. Natürlich bin ich mir bewusst, dass die Frau, genauso wie der Mann, ein gefallenes Geschöpf ist. Sie wird also ihrer Bestimmung nur in Ansätzen gerecht. Aber je näher sie sich an den Herrn hält, desto besser. Darauf kommt es an. Ihre Verbindung zum Herrn ist entscheidend, wie überall. Gesegnet der Mann, der eine gottesfürchtige und tüchtige Frau hat und der auf ihren Ratschlag Acht gibt, der ihre Hilfe annimmt, denn sie kommt von Gott. Die tüchtige Frau. Manche übersetzen auch die tugendhafte Frau. Tüchtig ist verwandt mit taugen, mit Tugend. Die tugendhafte Frau. Vielen von euch wird sicher jetzt eine passende Bibelstelle dazu einfallen, nämlich Sprüche 31. Und ich möchte aus dem Buch der Sprüche lesen, aus dem nicht umsonst letzten Kapitel. Kapitel 31, Abvers 10. Ihr könnt auch gerne hier vorne mitlesen, es wird vielleicht, naja, es ist zu klein. Ich wollte nur den Text halt komplett draufkriegen. Dort steht Kapitel 31, Abvers 10. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihre Hände. Sie gleicht Handelsschiffen. Von weit her holt sie ihr Brot herbei. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. Decken macht sie sich, Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand, und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihre Hände, und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Ja, erhabene Worte. Ich habe euch hier mal den hebräischen Originaltext auf der linken Seite und die Übersetzung auf der rechten Seite mitgebracht. Und ihr habt es sicher schon in der Fußnote gelesen oder wisst das vielleicht auch. Dieser Lobgesang auf die Tugenden der Frau ist in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets geordnet. Jeder der 22 Buchstaben ein Vers. Das gibt es nicht so oft in der Bibel. Eigentlich nur hier, soweit ich weiß. Leider kenne ich mich noch zu wenig in der jüdischen Überlieferung aus. Ich kann also nicht sagen, was das konkret bedeutet. Ich würde aber vermuten, dass uns hier etwas Besonderes mitgeteilt wird. Etwas, das unsere Aufmerksamkeit wecken soll. Wie auch immer, durch diese besondere Komposition wird auf jeden Fall die Schönheit und Vollendung der Botschaft umrahmt und hervorgehoben. Wer richtet diese Worte an wen? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die beantwortet werden muss, bevor wir uns dem Text zuwenden. Ich sage immer, ein Gesetz richtig anwenden zu können, um richtig Recht zu sprechen, muss man den Willen des Gesetzgebers kennen. Ich muss mir immer Gedanken über Absender und Adressat machen, wenn ich eine Botschaft richtig einordnen will. Wenn ich denjenigen gut kenne, der mit mir redet, dann weiß ich auch, wie er es meint. Das verhindert Missverständnisse. Genauso muss ich aber auch wissen, wem die Rede gilt. Ob ich oder ein anderer angesprochen wird. Und welcher Mensch hier tatsächlich der Verfasser dieser Verse war, das lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Der Text- und Buchzusammenhang lässt nur Vermutungen zu. An anderer Stelle der Schrift wird uns aber gesagt, dass alle Schrift von Gott stammt. Und das ist entscheidend, weil das Wort uns gegenüber autorisiert. Gott ist gut. Er meint es gut mit uns. Und seit mit dem Herrn Jesus Christus die Gnade für uns gekommen ist, ist die ganze Härte des Gesetzes für uns Glaubende entfallen. Wir dürfen also das Wort aus unserem Zustand der Gnade heraussehen. Auch dieses Wort hier. Auch wenn wir nicht mal im Ansatz diesem Idealbild entsprechen, das hier uns geschildert wird, wenn wir vielleicht sogar noch ganz weit weg davon sind, wird uns das nicht umbringen. Für unsere Unzulänglichkeiten hat sich ja unser Herr vor 2000 Jahren umbringen lassen. Wir dürfen dadurch dieses wunderbare Wort hier ganz entspannt ansehen, ganz ohne Angst. An wen richtet Gott diese Worte? Ich glaube, vorrangig an die Männer. Warum? Ein amerikanischer Gemeindeleiter hat dazu eine Begründung gegeben. Und weil ich das ganz genauso sehe wie er, möchte ich mal kurz daraus zitieren. Er schreibt dazu, dieses poetische Werk wurde nicht primär für Frauen geschrieben, sondern für Männer. ist es kein Gedicht, das ein Ehemann für seine Frau geschrieben hat, sondern ein an die Männer adressiertes Gedicht über die gottgemäße Frau. Diese Textstelle kann zwar auch als Anleitung für junge Männer dienen, die eine gottgemäße Ehefrau suchen, hauptsächlich aber soll sie verheiratete Männer dazu ermahnen, den Wert ihrer Ehefrauen anzuerkennen und diesen die Freiheit zu gewähren, die sie brauchen, um gemäß ihren Gaben und Talenten und in Übereinstimmung mit ihrer gottgegebenen Rolle als Ehefrau wirken zu können. Und diese Rolle ist, glaube ich, viel umfassender, als es Männer gewöhnlich akzeptieren. Soweit dieses Zitat. Mir fiel dazu eine Weisheit ein, ich weiß leider nicht mehr von wem oder woher die stammt, die so sinngemäß hieß: Wenn dich jemand liebt, dann wird er das Beste in dir hervorbringen. Wir Männer haben dieses Gebot von Gott, unsere Frauen zu lieben. Der Mann hier, von dieser in Gottes Augen idealen Frau, gewährt ihr Freiheit und offenbar sehr weitreichende Möglichkeiten, sich zu entfalten. Das ist unsere Aufgabe von uns Männern. Ein kurzer Nebengedanke: Dass die Frauen auch etwas haben, was sie bewirtschaften können, zum Beispiel ein Haus und das Geld für das Feld, was hier im Vers 16 geschildert wird, dafür müssen wir Männer unsere Hausaufgaben machen, wenn ich das mal so nennen darf, und genügend Geld dran schaffen. Von nichts wird nichts. Diese Freiheit und die Fülle der Möglichkeiten für unsere Frauen muss aber auch ein gutes Ziel haben. Genauso wie Gott uns nicht begabt hat und Freiheit gewährt, damit wir dem Hedonismus verfallen, dem Streben nach Lust und Genuss und Selbstverwirklichung. Sondern wir Männer sollen unsere Frauen lieben, indem wir ihnen größtmögliche Freiheit lassen, damit sie ihrer Bestimmung, nämlich dem Dienst an unserer Familie, gerecht werden können. Es klingt paradox, Freiheit zum Dienen, ist es aber nicht. Genauso wenig, wie es paradox ist, frei zu sein und gleichzeitig Christi Knecht. So wie Paulus sich immer wieder selber bezeichnet hat. Die zwei ersten und die letzten vier Verse in unserem Text sind wie ein Rahmen. Im ersten Vers wird den Männern hier verdeutlicht, dass eine tüchtige Frau, wie sie hier geschildert wird, eine Rarität ist. Eine sehr kostbare Rarität. Und die Korallen, die der Elberfelder uns hier nennt, kommen uns vielleicht ein bisschen fremd vor. Korallen sind aber damals als Schmucksteine verwendet worden. Insbesondere die rote Koralle, die hier wahrscheinlich gemeint ist. Und wenn man das originale hebräische Wort, das hier steht, bei Google mal suchen lässt, dann bekommt man vor allem Bilder von Perlen. Vielleicht als Oberbegriff für Juwelen. Und in der sehr alten King James Bibel, die stammt ja aus dem 17. Jahrhundert oder Anfang des 17. Jahrhunderts, wird dieses Wort, das hier steht, mit Rubin übersetzt. Und der Rubin ist in jeder Hinsicht ein besonderer Stein. Im 2. Mose 28, Vers 17 lesen wir ja die Anleitung zur Herstellung des Ephod, das Priestergewand. Und das hatte ein Brustschild mit 12 Edelsteinen. Dort steht im 2. Mose 28, Vers 17: Und besetze sie mit eingesetzten Steinen, 4 Reihen von Steinen, eine Reihe Karneol, Topas und Smaragd, die erste Reihe. Die zweite Reihe Rubin, Saphir und Jaspis. Und die dritte Reihe Hyazinth, Achat und Amethyst. Und die vierte Reihe Türkis und Onyx und Nephrit. Mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen. Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, 12 an der Zahl, entsprechend ihren Namen. In Siegelgravur sollen sie hergestellt werden, jeder seinem Namen entsprechend für die 12 Stämme. Und der vierte Stein steht für den vierten Stamm Israels, Juda. Der Rubin der hier als vierter Stein uns genannt wird, versinnbildlicht Juda, der Stamm, aus dem unser Herr Jesus kommt. Der vierte Stein. Die vier steht außerdem für die Vollendung allen Irdischen. Und sie ist die Zahl der Frau in der jüdischen Überlieferung. Und wegen dieser, ich sag mal, schwergewichtigen Symbolik glaube ich persönlich, dass die richtige Übersetzung Rubin ist. Deshalb habe ich auch hier hinter den Text in der Mitte, neben den Perlen und der roten Koralle hier ganz oben links, einen geschliffenen Rubin gelegt. Die tüchtige Frau wird mit Rubinen aufgewogen. Ihr Wert geht sogar weit darüber hinaus. Ebenso selten wie ein reiner und großer Rubin und noch wertvoller ist die tugendhafte Frau. Der Rubin ist ja neben dem Diamant der widerstandsfähigste Edelstein. Und ich denke, in diesem wunderbaren Bild kommt eine ungeheure Wertschätzung zum Ausdruck. Es ist ein Ziel dieser Worte, dem Mann den Wert seiner tüchtigen Frau zu verdeutlichen. Auch wenn sie diesem Bild wahrscheinlich nur sehr wenig nahe kommt. Und der zweite Vers in diesem Text ist sowas wie mein Lieblingsvers, die Hauptbotschaft von heute. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Wenn du eine tüchtige Frau und eine gottesfürchtige Frau hast, dann vertrau ihr. Es wird dir dadurch gut gehen. Wenn du deiner gottesfürchtigen Frau vertraust, dann vertraust du Gott. Denn er hat sie dir zur Hilfe geschaffen und gegeben. Und was er dir gibt, ist gut. Und das wird sich auch als materieller Gewinn niederschlagen. Die letzten vier Verse sind gleichsam der untere Rahmen dieses Kunstwerks. Vers 28, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Die beiden Verse fordern uns Männer auf, gut von unseren Frauen zu reden. Und die Söhne von ihrer Mutter. Das klingt ja so pathetisch, denn welcher Ehemann würde sich schon auf die Straße stellen und ein Loblied auf seine Frau singen? Oder welcher Halbwüchsige von seiner Mutter? Aber wisst ihr, bei mir auf Arbeit, ich arbeite ja in einem relativ kleinen Ingenieurbüro, wir sind 16 Männer und eine Frau. Und entsprechend dieser Männerübermacht sind auch die Reden, die zum Beispiel am Frühstückstisch im Pausenraum geführt werden. Und es ekelt mich manchmal an, wie Männer, vor allem die schon länger verheiratet sind, über ihre eigenen Frauen reden. Meistens sehr abfällige Andeutungen. Und ich bin manchmal geneigt zu denken, ihr armen Schweine, euch muss es ja wohl schlecht gehen, wenn ihr so über eure Frauen redet. Was ich damit sagen will, heutzutage fällt man als Mann schon auf, wenn man nicht mit in den Spott über Ehe und Ehefrauen mit einstimmt. Und man erntet sogar völliges Unverständnis, wenn man seine eigene Frau lobt. Die meisten glauben das gar nicht. Als ich in der Firma neu angefangen hatte und die Sprache drauf kam, wie viele Kinder ich habe, da war die Reaktion, was? Alle von derselben Frau? Man findet leider kaum noch irgendjemand, der eine lebensbejahende Einstellung hat. Nur Frust und Zynismus. Schade eigentlich. Und nicht viel besser sind die Söhne. Bemerkungen unter Schülern, wie vielleicht, meine Alte stresst mich. Sind da noch harmlose Beispiele. Aber vielleicht haben sie ja sogar recht. Woher soll heute ein junger Mann den Respekt und die Bewunderung für seine Mutter herhaben? Für eine Mutter, die ihren kleinen Jungen schon mit wenigen Wochen in die Krippe abschiebt, die nichts weiter weiß, als Dosenfutter auf den Tisch zu bringen, wenn überhaupt. Die abends nicht am Bett sitzt und vorliest, sondern vor der Glotze hängt. Von den in der Regel fehlenden Vätern will ich gar nicht erst anfangen. Vielleicht gibt es ja heutzutage tatsächlich für die meisten Söhne gar nichts mehr an ihren Müttern zu rühmen. Traurig. Und ich danke dem Herrn sehr oft dafür, dass meine liebe Frau das Vertrauen ihrer Söhne genießt. Sie weiß über ihre Geheimnisse Bescheid und sie kennt ihre Nöte. Sie ist, seit sie geboren sind, immer für sie da gewesen. Und ich höre oft, wie sie ihr beim Gute-Nacht-Kuss noch zuflüstern: Ich hab dich lieb, Mama. Weit über Rubine geht ihr Wert. Die letzten Verse. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Ich denke, Vers 30 ist ein Schlüsselvers in diesem gesamten Ensemble. In unserer Gesellschaft gilt die Frau etwas, die jung und schön ist. Im Allgemeinen ist es so, dass Frauen für ihr Äußeres mehr Wertschätzung erfahren als für ihr Können. Hier im Vers soll sie aber für ihre Furcht vorm Herrn gerühmt werden. Sie soll entlohnt werden für ihr Tun. Und es gilt im Judentum, dass es ein besonderer Segen ist, wenn man die Früchte seiner Hände selbst genießen darf. Denn das bedeutet, dass man kein Sklave ist. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Ohne die Gottesfurcht würde ihre Tüchtigkeit wertlos bleiben, ohne Ruhm vor Gott. Die Furcht des Herrn steht über allem. Und wer das heutzutage tut, öffentlichen Loblied anstimmt auf die tüchtige und gottesfürchtige Frau, die nach Sprüche 31 handelt, sie sogar noch fördert und ihre Erfolge feiert, über den ergießt sich der schon besagte mediale Jauchekübel. Und damit schließt sich der Kreis zum Anfang. Das ist unsere kranke Gesellschaft, deren verdrehtes Tun, was wohl zum Schaden führen wird. Das befürchte ich mit meinem Sinn für Schwachstellen und Defizite. Es bleiben die gerahmten Verse 12 bis 27. Das sind 16 Verse. Die 16 ist das Quadrat der 4 und damit deren höchste Vollendung. Die 4, die Zahl der Frau. Über den Inhalt dieser Verse zu predigen, reicht die Zeit heute bei weitem nicht. Euch, liebe Schwestern, möchte ich diese Verse einfach vor Augen stellen. Jeden Einzelnen, gleichsam als goldene Kordeln, die in den Himmel reichen, bis zum Herrn. Und es reicht schon, wenn du nur eine davon ergreifst, dich daran aufrichtest und erbauen lässt. Wenn du Gott gefallen möchtest, wenn dein Leben ein Segen sein soll für den Herrn, für deinen Mann, deine Familie und nicht zuletzt ganz besonders auch für dich selbst, dann lohnt es sich, diese Verse dir als Idealbild vor Augen zu stellen. Und man muss aber wissen, dass dieses Ideal nicht erreichbar ist, sondern nur in eine Richtung weist. Einen Horizont kann man nicht erreichen. Wer es versucht, wird dran verzweifeln. Das will ja Gott nicht. Aber das kennen wir ja. Der Herr verlangt keine abrechenbaren Ergebnisse von uns. Kein Anschlagen am Horizont und zurück. Nein, er möchte nur unsere Demut, unsere tägliche Umkehr und unser Mühen aus Liebe zu ihm. Was aber ist mehr Ausdruck unserer Liebe, als uns schön zu machen für ihn? Uns zu mühen, den Wunsch zu haben, ihm zu gefallen? Das ist Anbetung. Und ich empfinde in diesen Worten, in dieser kunstvollen Poesie, besondere Schönheit und Anmut. Nicht diese irdische und vergängliche Schönheit, sondern Schönheit, die bleibt und Früchte trägt. Das ist nämlich die Schönheit der Liebe. Und man könnte sagen, im Beauty Case für deine Seele ist nur ein Utensil drin, die Liebe. Und das Wort des Herrn kann dein Spiegel sein, in dem du dich erkennst. Das Wort des Herrn, das aber auch gleichzeitig in dir die Sehnsucht wecken möchte, dich mit Liebe zu schmücken, dich mit Liebe schön zu machen, für den Herrn, für deine Familie und für deinen Mann. Und darin kannst du Erfüllung finden und deine Bestimmung von Gott für dich als Ehefrau. Die tüchtige Frau. Ich bin ja gesegnet. Zwei dieser Geschöpfe wohnen in meinem Haus. Zwei besonders edle Exemplare. Und die Kleinste lernt von der Größten. Und so lebt es weiter. So bleibt der Segen auch auf der nächsten Generation. Und das ist der letzte Gedanke, den ich euch noch ans Herz legen möchte. Die Überlieferung. Leider ist in unserer Gesellschaft die Überlieferung dieser Werte von Generation zu Generation bereits unterbrochen. Gerade auch die Mütter der DDR-Generation, denen eingetrichtert wurde, Mütter müssen arbeiten gehen. Kinder gehören in staatliche Obhut. Frauen müssen sich aus der häuslichen Enge befreien. Wie sollen die ihren Kindern zum Vorbild sein als tüchtige Frauen nach Gottes Bestimmung? Die können nichts dafür. Aber es ist nun mal so, Eltern prägen ihre Kinder. Mütter prägen ihre Töchter. Und deshalb finde ich, ist es an der Zeit, und dazu möchte ich ermuntern, dass die Alten, denen Werte noch vermittelt wurden, diese an die nächste und vor allem übernächste Generation weitergeben. Gute Vorbilder sein. Und in Titus 2, ab Vers 3, steht an die alten Frauen gerichtet, sie seien Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ich habe gehört, und das erst ganz vor kurzem, dass vielleicht meine liebe Schwiegermutter gerade eine solche Begegnung zwischen Alt und Jung initiiert. Sie hat das Lebenteilen genannt. Ich weiß nicht, was da so richtig der Hintergrund ist, aber es klingt verheißungsvoll. Das ist die Einladungskarte, die sie verteilt hat. Dort steht drauf, herzlich willkommen jeden letzten Dienstag im Monat zum Leben teilen. Mit und ohne Handarbeit, beim Reden und Zuhören, zum Basteln und Ideen austauschen. Das klingt gut in meinen Ohren. Der Herr segne unsere Schwestern mit ihren vielfältigen Begabungen. Er segne sie mit Weisheit, Kraft und Liebe. Und er segne sie zu ihrer Bestimmung als wahre Hilfe im Auftrag des Herrn. Amen.